Unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Das war der Kernsatz gestern Abend von unserem Oberbürgermeister in Solingen anlässlich einer Solidaritätsveranstaltung, einer Solidaritätsgedenken für Israel. Zu ungewohnter Zeit, um 20 Uhr, hatten sich etwa 200 Bürger versammelt vor dem Rathaus, um dem Rechnung zu tragen. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Dennoch gilt in dieser Welt etwas, was viele nicht wissen, aber was uns prägt, was uns miteinander verbindet. Ein Bild kam mir in den Sinn, als ich über den Predigtext von heute nachdachte. Und das trifft genau den Punkt, da wo alles um uns herum aus den Fugen gerät und aus den Fugen geraten ist. Da hat Gott längst zuvor etwas geschaffen, was unveränderlich ist, was feststeht, was wie eingraviert ist. So, da haben wir das Bild, danke. Vielleicht habe ich die falsche Richtung gewählt, ja. Was wie eingraviert ist in ein Material, Metall, Holz, Stein oder wie hier Glas, das lässt sich nicht mehr verändern. Was da eingraviert wurde, ist eine unwiderrufliche Prägung. Oder nehmen wir dieses nächste Bild. Ich kann es belegen an meinem Ring. Seit 46 Jahren sind meine Frau und ich verheiratet. Äußerlich hat er einiges abgekriegt, dieser Ring. Aber innen die Schrift, der Name, der darin steht, der ist geblieben seit 46 Jahren, allem zum Trotz, was wir so erlebt haben. Mir ging, wie gesagt, dieses Bild von der unwiderruflichen Prägung nicht aus dem Kopf beim Nachdenken über das Bibelwort von heute. Ich lese aus 3. Mose 19 die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, ich bin der Herr, euer Gott. Mit diesem Kernsatz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, euer Gott, das ist meine Überzeugung, setzt der lebendige Gott und Schöpfer des Universums eine grundlegende und eine für unsere Welt bedeutende Tatsache. Was durch diesen Satz hier ausgelöst ist, das lässt sich in Ewigkeit nicht mehr verändern, nicht mehr revidieren. Es ist tief eingegraben in die Geschichte dieses Planeten, in die Geschichte der Menschheit. Was damit gemeint ist? Der Heilige, der in seiner Machtfülle uneingeschränkte Gott, greift ein in die Geschichte der Menschen, der Völker und nimmt sich da ein einzelnes Volk heraus. Und das soll sein ganz besonderes Eigentum sein. Und das ist ein Vielfaches mehr als nur so ein Primus inter pares, also ein Erster unter den vielen anderen, der den anderen nur etwas voransteht. Nein, hier ist das eine der ganzen Welt, dieses besondere Volk sozusagen gegenübergestellt worden. Und zwar als Modellbeispiel, wie sich Gott die Sache mit seinen Menschen wünscht, die er schließlich ja zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Es gibt keinen für uns in irgendeiner Weise nachvollziehbaren Grund, weshalb Gott sich gerade dieses Volk ausgesucht hat, aus der unzählbaren Menge der Völker. Ja, durch Mose lässt Gott es dem Volk auch einmal ausrichten: Du bist ein heiliges Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wäret, bedeutsamer, stärker als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern, wie es hier steht, weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Echte Liebe kann ich ja nicht in irgendeiner Weise zerlegen, aufschlüsseln oder gar Gründe dafür angeben. Äußerlichkeiten aneinander, die beeindrucken, die mögen faszinieren. Aber Liebe, das ist so etwas anderes, ist grundlegend anderes als eine Faszination. Liebe ist schlicht ja nur erklärbar durch den Liebenden selbst. Liebe ist praktizierte Hingabe des Liebenden an den Geliebten. Und so hat sich Gott in seiner Liebe diesem Volk zugewandt. Gottes Liebe allein gab den Anstoß, dieses Volk so besonders zu nehmen, so zu berufen. Gottes Liebe allein ist der Wirkgrund und das bleibende Fundament. Das Volk selber kann sich auf gar nichts, aber auf wirklich gar nichts was einbilden, dass es vor anderen auszeichnen würde. Vielleicht weiß mancher, kennt diesen Ausdruck oder Ausspruch, zum Selbstverständnis der Amerikaner zählt ja vielfach die Überzeugung, wir sind God's own country, also die Heimat Gottes. Das mache ihren Stolz aus. Aber zum Stolz ist dem Volk Gottes ja gar kein Anlass gegeben. Es ist das Kleinste unter den Völkern, wie Mose ihm ausrichten ließ. Unscheinbar, ohne Einfluss und Macht unter den Großen. Was dieses Volk ausmacht, ist einzig und allein die Liebe Gottes, in der er sich ihnen zugewandt hat. Nur diese Liebe Gottes können sie bestaunen. Und ich finde, gerade in unseren Tagen gilt das vor wie nach. Gerade bei dem Drama, was wir im Nahen Osten erleben, die Bilder, die wir ertragen mussten, das dürfen wir auch ganz besonders in Erinnerung behalten. Dieses Volk ist ein ganz besonderes Volk. Doch bei diesem einen Volk ist es ja nicht geblieben. Davon haben wir gehört, davon habt ihr gesungen. Gottes Liebe und Zuwendung brach sich im Kommen Jesu Bahn. Der Apostel Paulus schreibt einmal, darin ist erschienen, nein, der Johannes ist das nicht, der Paulus kommt später. Der Johannes schreibt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott treibt seine Sache voran. Mit dem historischen Volk Israel, mit dem Volk Gottes durch Jesus Christus. Er liebt und er liebt, er spricht in Jesus jeden Menschen an. Und Gott lädt dazu ein, ein Eigentum Gottes zu werden, ganz so, wie es damals und bis heute das Volk Israel war. Und so ist sie nun in der Welt, diese unveränderliche Prägung. Mitten unter allen sind da die Geliebten Gottes, Gottes Eigentum. Seine Gemeinde heute. Wir sehen ja unsere Welt oft nur und unsere Umgebung nur aus unserer Perspektive an. Wir sehen dann, was nicht okay ist, was nicht optimal ist, was Not macht, was man tun und was man ändern sollte. Und ich denke, die To-Do-Liste, die jeder so persönlich hat, die ist unerschöpflich lang. Und manchmal ja auch in der Gemeinde. Da gibt's auch diese und jene Meinungen und da wird sich dann auch so schnell kein Ende finden. Das Wort lädt uns ein, nehmen wir Gottes Perspektive ein. mitten in dieser von so viel Unerträglichem erfüllten Welt, sind da die Geliebten Gottes, die Herausgeliebten, die auf einem anderen, unerschütterlichen Fundament stehen dürfen, nämlich der Liebe Gottes des Vaters im Himmel. Mitten in und durch seine Gemeinde, durch uns, ist Gott in dieser Welt. Der unsere Welt ins Leben rief, der jedem Menschen den Atem gab, der ist gegenwärtig, hier, liebend und versöhnend und aufrichtend. Jetzt kommt der Paulus, der formuliert das nämlich einmal so: Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso, also das ist die Schöpfung mit gemeint, der Schöpfungsbericht, es werde Licht. Und genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen und durch uns, also durch die Gemeinde, sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten in dieser Welt. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wenn dies die Welt nicht prägend verändert hat, Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden durch seine Geliebten, die er bis zum Tod am Kreuz geliebt hat. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir darüber noch staunen können, jeden Tag aufs Neue. Vor allen Dingen, wenn wir am Sonntag zusammen sind in der Gemeinde der Geliebten. Denn ich finde, das ist der einzig wahre Grund für einen Lobpreis. Na? Da, den suchte ich. Irgendwie habe ich da was verschoben in den Folien. Der hier, der war echt frustriert von seinem Job. Was er auch tat, was er auch sagte, es, und was er einbrachte, es fruchtete nichts. Es kam nicht an, man ließ ihn links liegen. Und als er total leer und abgespannt war, ausgebrannt, war eigentlich naheliegend, den Kopf in den Sand zu stecken, aber das tat er nicht. Er ging in das Haus Gottes, in den Tempel. Und kaum, dass er dort war, dass er seinem Frust dort noch nachhing, erlebte er sein blaues Wunder. Zum Verstehen dieses Wunders muss man sich kurz den Raum des Tempels etwas vor Augen führen. Allein der innere Raum des Tempels war 20 Meter lang, also ich schätze mal fast doppelt so weit, so lang wie dieser Saal. 10 Meter breit, also auch doppelt so breit Minimum, und 15 Meter hoch. Und dazu kommt dann noch die Vorhalle des Tempels, wobei nicht genau berichtet ist, wo er sich gerade aufhielt. Aber er sieht Erstaunliches in diesem Augenblick. Das ganze Gebäude ist erfüllt von dem Saum eines Gewandes. Ihr wisst, was ein Saum ist. Hier unten, die kleine Kante. Oder eine Jacke. Der ganz kleine Rand, wie groß muss da das ganze Gewand gewesen sein? Und gleichzeitig hört er Engelgesang in unaussprechlichen Worten. Aber dann versteht er doch, was sie singen. Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Alle Lande. Kein Winkel der Erde ausgenommen. Und von ihrem Singen bebt das ganze Haus, das außerdem voller Rauch ist. Wer das hier erlebt, ist der Hofbeamte und spätere Prophet Jesaja. Und er versteht sofort, hier ist der ewige und allmächtige Gott so unmittelbar, wie es nur sein kann, gegenwärtig. Und darum erschrickt er zu Tode. Ich vergehe, schreit er. Ich bin unreiner Lippen und wohne doch unter einem Volk unreiner Lippen. In dem Augenblick gibt er auf sein Leben keinen Cent mehr. Es ist zu Ende mit ihm. Denn niemand, das weiß er, kann Gott mit eigenen Augen sehen. Er müsste sonst sterben angesichts der Heiligkeit Gottes. Also ich bin überzeugt, wir alle haben keine blasse Ahnung, welcher Schrecken den Jesaja in diesem Augenblick erfasst hatte. Auch weil wir kaum eine Ahnung haben von der Heiligkeit Gottes, zu der niemand hinzutreten kann. Wir können es vielleicht noch vergleichen mit unserem Planeten Sonne. Wer immer von uns sich der Sonne nähern wollte, er würde ganz und gar vergehen. Jedes Raumschiff, das man bauen könnte, mit noch so viel Schutzschilden, es würde verglühen in der Hitze dieser Sonne. Lange bevor es auch nur annähernd nah herangekommen wäre. Gott ist so heilig und so einig, einzig, dass ihm keiner gleicht. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, so dichtet es Philipp Friedrich Hiller. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich, dass wir manchmal so schnell und oft auch unkonzentriert einfach so hinbeten zu diesem Gott, zu diesem heiligen Gott? Er ist doch der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Also den Jesaja damals traf das alles bis ins Mark. Er war erschüttert, zerschlagen, erledigt. Aber dann erlebte er das zweite Wunder. Nicht nur das erste mit der Gegenwart Gottes, sondern das zweite. Da flog einer der Seraphim, also eine dieser Engelgestalten, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das ist das grundstürzende Wunder in dieser Welt, tief eingegraben, eingraviert in die Geschichte der Menschheit. Der heilige Gott, den niemand nahen kann, naht sich aber zu seinen Menschen. Bei Jesaja war es der Engel mit der Kohle vom Altar. Für uns, die wir nach dem Tod und der Auferstehung Jesu leben dürfen, ist es Jesus selbst. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das ist Gottes Art. Gottes Wesen, seine unfassbare Liebe. Auch ein beliebtes Lied, das wir gerne singen. Doch weil er der Heilige ist und bleibt, hat er nun auch das Recht und den Anspruch an alle, die seine Liebe und Versöhnung geschmeckt haben. Will nicht so recht heute. Ja, danke. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bei Jesaja zeigte sich diese Herausforderung so. Er hörte die Stimme Gottes, die da fragte, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Bibelkenner wissen, da konnte Jesaja nicht anders als antworten, ja, ich will. Sende mich. Und diese Antwort, exakt diese Antwort, sucht der heilige Gott auch bei dir und bei mir. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, hallo, ich und heilig sein? Ich entdecke doch täglich so viel Unheiliges an mir. Das sind die kleinen Tricks, die ich zu gerne anwende, oder manchmal das unvermeidliche Notlügen, ganz zu schweigen, womit meine Gedanken und Begierden immer wieder spazieren gehen. Oder das Mitmachen in der Gemeinde, ja, das passiert, das geschieht, auch der Einsatz in der Gesellschaft als Salz in der Suppe, ab und zu gelingt das vielleicht auch, aber heilig? Heilig würde ich mir wohl doch nicht einstufen, oder? Zwei Beobachtungen dazu. In den neutestamentlichen Briefen werden einleitend, auch das wissen manche Bibelleser, die Empfänger der Briefe mehrmals Heilige genannt. Und das, obwohl die Schreiber der Briefe durchaus von so manchem Knatsch und mehr in den Gemeinden wusste. Man lese mal die neutestamentlichen Briefe. Da geht's ja manchmal zur Sache. Warum kann der Briefeschreiber sie als Heilige bezeichnen? Heilige sind sie einzig aus der Perspektive Gottes. Und das ist die einzige, die zählt. Ich habe ein Zeichen, die mir das verbrieft. Die Taufe ist mir das sichtbare Zeichen, dass ich durch Jesus von dem Vater im Himmel angenommen und darum auch geheiligt bin. An meinem Wesen muss ich verzagen, aber das, was der Vater durch Jesus aus mir gemacht hat, das steht unerschütterlich fest wie ein Fels mitten in der Brandung des Alltags. Und ich möchte dich einladen, zweifle nicht daran. Ich wage mal diese Aussage, dein Zweifel daran würde Jesus traurig machen, denn er hat doch alles dafür getan, dass diese Tatsache auf ewig bleibt. Und die zweite Beobachtung, Gott belässt es ja nicht dabei, mich als Heiligen zu sehen. Und dann schaut er mal so zu, ob ich das irgendwie in meinem Alltag umgesetzt bekomme. So nicht, sondern er gibt konkrete Hilfen. In dem dritten Buch in dem 19. Kapitel des dritten Buches Mose, wo am Anfang ja dieses Wort hier steht, auch die Herausforderung an uns, in demselben Kapitel, ihr habt es eingangs gehört, folgt anschließend in etwas anderen Worten und in anderer Reihenfolge der Dekalog, also die 10 Gebote Gottes, die noch einmal wiederholt werden. Kann man sich ja mal zu Hause durchlesen, das Kapitel. Und das greift dann ein bis in das eigene wirtschaftliche Verhalten, in die Justiz, in den Umgang mit Ausländern und Migranten, ein ganz aktuelles Thema. Welche Haltung haben wir denn da bei diesem Thema, warum sie sich in Berlin gerade so streiten? Die Bibel gibt uns da ganz klare Ansagen. Lest mal 3. Mose 19 durch. Oder die Abgrenzung von dunklen Mächten, die ja nicht aufgehört haben, auf uns zu lauern. Diese ganz praktischen Tipps da in dem Kapitel 19 des 3. Mosebuches gipfeln dann in dem Satz, auch der steht dort, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahweh. Klingelt da was bei uns? War das nicht Jesus, der genau diese beiden Dinge zu den höchsten Geboten erklärte? Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und was dir zur Verfügung steht, und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist das Programm für Heilige Gottes. Das fordert den ganzen Einsatz. Bloß, damit das nicht zum Krampf verkommt oder sich gar einschleicht, immer noch nicht genug getan zu haben. Darum hat Jesus uns einen Helfer gesandt. Und das ist das große Vorrecht derer, die durch Jesus Heilige Gottes geworden sind. Die sind gleichzeitig zu Gefäßen des Heiligen Geistes geworden. Und dieser Geist hat eine ungeheure Kraft. Er hat die Kraft, mich zu bremsen. Er hat die Kraft, mich aufmerksam zu machen, wo ich handeln sollte in seinem Namen. Er hat die Kraft, mir Mut zu geben, den Mund aufzumachen, wo es angesagt wäre. Vielleicht gerade in unseren Zeiten um die Migrationspolitik. Und er hat die Kraft, mich immer wieder zur Umkehr zu ermutigen, wo ich mich mal wieder verrannt habe. Er hat die Kraft, dass ich wachsen kann hin zu Jesus, dass Jesu Art mich immer mehr prägen kann im Alltag. Und darum ist dieser Satz eine einzige Einladung. Gib dieser Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben Raum. Und das sage ich, weil mir ein Doppeltes aufgefallen ist. Ich sehe einen Christenmenschen vor mir, der ist gerade 90 geworden. Und es ist erstaunlich, diesem alten Herrn spüre ich die zunehmende Veränderung hin zu Jesus in seinem Wesen deutlich ab. Mit zunehmendem Alter. Immer stärker, was der für eine ausstrahlt nach außen, zu jedem hin, dem er begegnet. Aber ich sage da ein Doppeltes. Ich habe auch das andere beobachtet, nämlich Christenmenschen, die eifrigst in der Gemeinde jahrzehntelang mitgearbeitet haben. Da war ihnen keine Aufgabe zu lästig. Doch auf einmal sind sie alt geworden und da bricht plötzlich so mancher Hader und Groll hervor, so mancher Missmut. Sie werden kritisch und knickerig. Sie stecken niemanden mehr an mit ihrem Glauben. Ich finde es erschreckend. Ich wage auch nicht darüber zu urteilen, was für so eine Entwicklung die Gründe sein mögen. Ich habe es nur beobachtet. Und es ist mein Wunsch für mich und für euch, dass sich der Heilige Geist meiner so sehr bemächtigt, mehr und mehr, dass ich auch bei Abnehmen der körperlicher Kraft doch seinem Wesen immer ähnlicher werde und nicht dem unserer Umwelt, wo ja Kritik immer das Erste ist, mit dem man anfängt. Es mag sein, dass manchem beim Hörer dieses Predigttextes, dass mancher dabei geschluckt hat heute Morgen. So nach dem Motto, was wird da auf uns zukommen? Eine gründliche Moralpredigt vielleicht. Umgekehrt ist es der Fall, umgekehrt soll es der Fall sein, weil Gott so voller Liebe ist. Ich habe gesagt, Liebe ist nur erklärbar durch den Liebenden selbst. Liebe ist praktizierte Hingabe. Weil Gott so voller Liebe ist, hat er sich dieses Programm für unser Leben vorgenommen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und so hat er unsere Welt grundlegend geprägt, von damals an bis heute. Und mit dem Staunen und der Freude darüber fängt es an. Jeden Sonntag hier, wenn ihr zusammen seid in seiner Gemeinde. Amen.